Und ich habe mich viel mit der Frage von feministischer Militanz beschäftigt, also die Frage, wie Gruppen gezielt gegen sexistische Unterdrückung kämpfen. Und werde auch dazu ein bisschen sagen oder darauf ein bisschen näher eingehen. Aber Jonas hat mich gebeten, auch so ein bisschen Überblick erstmal zu geben, weil ihr hier einfach eine gemischte Gruppe seid und vielleicht kennen sich manche sehr gut aus mit der Geschichte oder den politischen Diskussionen in den 70er Jahren und andere nicht so sehr. Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ganz gut, damit anzufangen. Und dann genau will ich ein bisschen über die Gruppe Rote Zora reden, weil das eine Gruppe ist, die mich ziemlich beschäftigt hat. Und weil es eben spannend ist, dass es, wenn Leute über den bewaffneten Kampf reden oder Linksterrorismus, wie dann halt der Staat und Journalisten und die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darüber reden, dann redet man eigentlich fast nur über die RAF. Und klar ist die RAF eine wichtige Gruppe in dem Kontext, aber es war eben nicht die einzige Gruppe, die damals als terroristische Organisation abgestempelt wurde und auch dementsprechend verfolgt wurde. Es gab da auch andere Gruppen. Und über die reden wir ziemlich wenig und das finde ich eben spannend. Und gerade die Rote Zora ist da eigentlich ein interessantes Thema. Und dann dachte ich, ich bringe euch ein paar Archivbilder mit so aus den 70ern von Anschlägen. Aber dachte, wenn die Zeit es zulässt, können wir auch uns nochmal eine Kampagne aus den 80ern angucken, wo es ganz gezielt um transnationale Solidarität geht. Also wirklich um den Versuch, eine große Kampagne mit unterschiedlichen Taktiken aufzubauen, die dann für Leute kämpft, in dem Fall in Südkorea und für ihre Arbeitsverhältnisse. Ich versuche es relativ kurz und informell zu halten, aber ihr könnt mich gerne auch unterbrechen oder wenn ich irgendwelche Begriffe verwende, die ihr nicht kennt oder die ihr definiert haben wollt oder zu schnell bin oder was Wichtiges weglasse, dann sagt Bescheid. Ich rede vor allem in Englisch, das heißt, manchmal ist es vielleicht ein bisschen rostig, wenn ich jetzt versuche, in Deutsch zu reden. Aber ja, da müsst ihr einfach ein bisschen Geduld mit mir haben, weil meistens kommen die Wörter dann doch irgendwann. Genau, also das ist auch der Grund, warum ein paar von den Slides in Englisch sind, weil ich es nicht mehr geschafft habe, die zu übersetzen, aber die wichtigsten und die meisten sind in Deutsch. Genau, also es geht schon eigentlich los, es ist ein schwieriges Thema in jederlei Hinsicht, finde ich. Es ist sehr spannend, aber es ist auch sehr schwierig und das kennt ihr vielleicht selber aus Diskussionen oder aus politischen Kontexten. Aber es geht schon los, wenn wir über Begriffe reden natürlich in dem Kontext, ob wir den Begriff Linksterrorismus verwenden und wenn wie. Und natürlich haben sich die Gruppen, über die ich jetzt rede, nicht als terroristische Organisationen verstanden und das haben sie nicht auf ihre Flyer geschrieben. Und trotzdem wurden sie dann natürlich recht schnell als Terrorgruppen aufgefasst. Das ging los eigentlich mit Mediendebatten, aber dann natürlich auch durch die neuen Terrorismusgesetze in den 70er Jahren gab es dieses Konstrukt, legale Konstrukt, terroristische Organisation. Und man musste nicht mal ein mutmaßliches Mitglied sein. Es hat gereicht, irgendwie als Sympathisant schon ins Visier zu kommen, um dann tatsächlich auch die volle Härte der Repression zu erfahren. Also ich rede jetzt erstmal über den Begriff, den die Gruppen selbst verwendet haben, bewaffneter Kampf. Und die haben sich auch als militante Gruppen verstanden. Aber wir können auch gerne hinterher darüber diskutieren, wie man die dann vielleicht zeichnen sollte oder wie wir das heute machen, in politischen und in historischen Diskussionen. Das sind die vier Gruppen, mit denen ich mich im Kontext von meiner Doktorarbeit näher befasst habe. Die meisten kennt ihr vielleicht schon, also vielleicht nur als ein kurzes Wort dazu, wie ich das gemacht habe, als ich mich zum Thema genähert habe. Ich habe vor allem eigentlich in Archiven angefangen. Da sind immer noch viele Akten unter Verschluss, das heißt, man kommt da gar nicht ran. Aber mehr und mehr gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel im Bundesarchiv Sachen zu sehen. Es gibt natürlich auch Aktivistenarchive, wo man an viele Sachen rankommt. Und dann habe ich auch Interviews geführt mit ehemaligen Mitgliedern dieser Gruppen und mit vielen Leuten, die also im politischen Umfeld aktiv waren. Und ich habe mich vor allem interessiert für die Rolle von Frauen in diesen Gruppen. Also deswegen sind da auch immer so Statistiken zu dem, was man finden kann in der Literatur, wie viele Frauen beteiligt waren. Aber ich dachte, ich sage vielleicht ganz kurz was zu den drei anderen Gruppen, über die ich jetzt nicht hauptsächlich heute rede, bevor ich dann ein bisschen näher auf die Rote Zora eingehe. Die RAF, die, wie gesagt, die kennt ihr wahrscheinlich aus schlechten Filmen und aus Büchern, aber vielleicht auch aus vielen anderen Kontexten. Die wird eigentlich auch so allgemein als die erste Gruppe bezeichnet, die so zu den Waffen gegriffen hat, 1970. Und es gab natürlich auch vorher schon Gruppen, die das gemacht haben, Gruppen, die Anschläge verübt haben. Zum Beispiel in West-Berlin gab es die Tupamaros West-Berlin. Die haben schon in den späten 60ern erste Anschläge geplant und auch teilweise ausgeführt. Zum Beispiel ein Anschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum. Und ich finde es interessant, das zu erwähnen, weil erstens zeigt es eben, dass die RAF nicht die allerersten waren, die halt gesagt haben, hier, ja, wir brauchen jetzt einen bewaffneten Kampf. Zweitens zeigt es, dass es halt auch so ganz wichtige internationale Bezugspunkte gab. Also zum Beispiel Tupamaros Uruguay, da hat man von gelesen, da hat man sich miteinander gesetzt. Die Leute haben damals, und das ist ja dann schon auch wahrscheinlich im nächsten Antifa-Café ein Thema, so in den 60er Jahren hat man sich sehr viel mit revolutionärer Theorie aus der sogenannten Dritten Welt auseinandergesetzt und hat auch natürlich sich angeschaut, was es da für Kämpfe gab, für politische Bewegungen, Kämpfe. Und die Tupamaros waren da nur ein Beispiel. Viele der Gruppen sind dann auch in den Nahen Osten gefahren, um da Training zu bekommen, militärisches Training. Und der dritte Grund, warum es natürlich auch wichtig ist, das zu erwähnen, ist, dass es einfach auch sehr schwierige Diskussionen gibt und auch, also gibt es immer noch zum Thema Antisemitismus und Antizionismus in der radikalen Linken und in der militanten Linken ganz besonders. Das betrifft nicht nur die Tupamaros, sondern natürlich auch die RAF. Da können wir auch gerne noch ein bisschen drüber reden. Und vor allem ist es auch mit den revolutionären Zellen assoziiert, das Thema. Vielleicht habt ihr gehört, dass es jetzt gerade wieder einen neuen Film gab über die Flugzeugentführung, die in Entebbe geendet ist. Und da waren unter anderem Mitglieder der revolutionären Zellen dran beteiligt. Und da gab es dann eine riesen Diskussion dazu, ob da Leute entweder nach Nationalität oder nach Religiosität selektiert worden sind. Also das ist auch eine schwierige und sehr lange Diskussion. Das heißt, ich finde es wichtig, dass ich da schon mal eine rote Fahne hinstelle. Und wenn ihr Lust habt, darüber zu reden, bin ich dazu bereit. Aber ich glaube, ich würde mich erstmal in etwas sicherere Gewässer bewegen und ein bisschen über die, wie gesagt, die Rote Zora und andere Gruppen sprechen, die sich nicht aktiv in diese Antizionismus-Diskussion so eingebracht haben. Also die RAF war definitiv sozusagen mit ihrer ersten Aktion 1970 präsent. Das war die Bader-Befreiung. Da ging es tatsächlich nur darum, Andreas Bader, den kennt ihr natürlich, der so bekannt ist als der super chauvinistische Typ in der RAF, aus dem Gefängnis zu befreien. Und das war ursprünglich geplant, wirklich als eine Befreiungsaktion. Und da sollte auch nichts bei schief gehen, ist dann aber doch. Und da ist ein Bibliotheksangestellter schwer verletzt worden mit einer Waffe. Und das hat die Gruppe dann halt als bewaffneten Anschlag auf System dargestellt. Und danach sind alle, inklusive Ulrike Meinhof, die da sozusagen eher eine marginale Rolle eigentlich gespielt hat, in den Untergrund gegangen. Das war sozusagen der Beginn der Roten Armee-Fraktion. Und das war auch die Gruppe, die am längsten aktiv war und die, glaube ich, wirklich mehr Medienaufmerksamkeit bekommen hat als irgendeine andere Gruppe in der jüngsten deutschen Geschichte und natürlich auch den Ruf hat, irgendwie viele Leute umgebracht zu haben. 34 Leute wurden von der RAF umgebracht und es sind aber natürlich auch 26 Mitglieder ums Leben gekommen. Und wie der Name schon sagt, hat die RAF sich als Rote Armee-Fraktion verstanden, also sozusagen als eine Avantgarde, die halt wirklich eine große Bewegung in Gang setzt, eine große Revolution. Und zu der ist es dann ja in dem Sinne nicht gekommen. Und dann hat die Gruppe auch so ihr revolutionäres Subjekt immer wieder neu definiert. Am Anfang waren das so die Arbeiter, dann waren es Leute in der dritten Welt. Also es hat sich auch weiterentwickelt, weil die Gruppe ja auch wirklich sehr lange aktiv war. Also habt ihr ganz gut gehört, die drei Generationen der RAF. Und mittlerweile hat die Gruppe so ein bisschen so Popkulturstatus bekommen. Also der Bader-Meinhof-Komplex, ich weiß nicht, ob ihr von euch den Film gesehen habt, das ist dann eher so Sex, Bombs und Rock'n'Roll. Und es ist eben interessant zu sehen, dass es halt nicht die einzige Gruppe war und dass es andere Gruppen gibt, die politisch sehr interessant sind und über die fast gar nicht gesprochen wird. Die erste Gruppe, die man da erwähnen muss, ist die Bewegung 2. Juni. Die bezieht sich natürlich auf den Anschlag auf Benno Umsorg. Also der wurde ja ermordet von einem Polizisten, der auch ein Stasi-Agent war. Das war am 2. Juni 1967. Und die Gruppe hat sich auch in West-Berlin gebildet, aber die wollten nicht so theoriegetrieben sein wie die RAF und so ein bisschen mehr, haben sich so identifiziert mit dem Lumpenproletariat und mit den Drogensubkulturen in West-Berlin, also hatten so ein bisschen anderes Publikum im Kopf als die RAF und hatten auch ursprünglich den Anspruch, dass sie sich auf gewaltigen Sachen, wie das aus den 60ern als Unterscheidung entstanden ist, auf gewaltigen Sachen konzentrieren und nicht Gewalt gegen Menschen. Das ist dann auch schon beim ersten Anschlag schiefgegangen, also 1972, beim allerersten Anschlag hat die Gruppe 2 Bomben gelegt im britischen Yachtclub in Berlin. Das haben sie dann sozusagen präsentiert als eine Antwort auf die aggressive Position von England im Nordirland-Konflikt. Und das hat dann aber schon jemand hat diese Bombe wohl dann rausgenommen und versucht auseinanderzunehmen und ist dabei explodiert. Und da kam es praktisch schon bei der ersten Aktion auch zu einem Todesfall. Und die Bewegung 2. Juni hat sich dann aufgelöst, schon 1980, und dann hat sich ein Teil der Gruppe der RAF angeschlossen und die anderen haben es im Prinzip dann gesagt, das war's für uns, wir haben keine Lust mehr auf bewaffneten Kampf. Und dann vielleicht noch kurz zu den revolutionären Zellen. Ich weiß nicht, ob das eine Gruppe ist, die ihr auch kennt, oder das ist eben, ich glaube auch da gab es hier so ein bisschen Medieninteresse dran. Es gab so eine Fernsehserie, die heißt Carlos. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von Carlos the Jackal, der eher so ein Desperado des internationalen Terrorismus war, so bekannt wurde. Und die revolutionären Zellen haben sich eben nicht in West-Berlin, sondern in Frankfurt gebildet, also die erste Gruppe, und eigentlich auch wirklich im linken Milieu und waren so assoziiert mit dem Verlag Roter Stern. Das ist ein interessanter Verlag gewesen, die haben wirklich viele Sachen übersetzt und neu rausgebracht in den 60er Jahren. Und die Gruppe hatte ein etwas anderes Modell. Die wurden dann von der BKA irgendwie als Feierabend-Terroristen bezeichnet, weil die halt nicht irgendwie so diese Idee hatten, wir gehen jetzt alle in den Untergrund und brechen mit allem, sondern die Idee hatten, wir arbeiten mit kleinen Gruppen von guten Freunden, also das ist dann eine revolutionäre Zelle, kann jeder machen, so wie er will. Arbeiten zu den Themen, die uns wichtig sind. Da waren auch viele internationale Themen dabei. Und wir machen das so, dass wir da wenig in den Radar kommen, der Polizei. Und das hat teilweise auch recht gut funktioniert. Aber es gab auch einige Teile, sage ich mal, dieses größeren Netzwerks, die recht eng zusammengearbeitet haben mit internationalen Gruppen, palästinensischen Gruppen, und an ziemlich krassen Überfällen und Flugzeugentführungen und anderen Aktionen beteiligt waren. Also während sich der größte Teil der revolutionären Zellen auch oft auf sehr kleine Aktionen konzentriert hat, so die haben Fahrkartenautomaten in die Luft gejagt oder zum Beispiel solche Gutscheine an Obdachlose, Essensgutscheine an Obdachlose verteilt, gefälschte oder kleine Sabotageakte. Aber es gab auch größere Bombenanschläge und andere Aktionen. Und was interessant ist, was man wirklich bis heute sehr wenig weiß über diese Gruppe. Es gab ein paar Gerichtsverfahren in den letzten Jahren, da kann ich auch noch was zu sagen, wenn euch das interessiert. Oder vielleicht habt ihr das auch alles mitbekommen. Aber an sich hatte die Gruppe ein ziemlich low profile, würde man sagen. Und interessanterweise hat sich dann auch im Kontext, also vielleicht sage ich noch gerade 1973 hat sich die Gruppe gegründet und der erste Anschlag hat sich gegen Filialen der amerikanischen Firma ITT gerichtet. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber damals haben die eine ziemlich große Rolle gespielt im Coup in Chile, Pinochets Coup. Und da ging es ja unter anderem darum, dass Telekommunikation nationalisiert werden sollte und nicht als privates Business betrachtet werden sollte. Und das waren solche Kampagnen, für die sich die revolutionären Zellen interessiert haben. Und im Kontext der revolutionären Zellen hat sich dann sozusagen als eine Gruppe die Rote Zora formiert. Und die Rote Zora, über die weiß man fast noch weniger als über die revolutionären Zellen. Das ist natürlich dann auch besonders spannend, wenn man zu der Gruppe forscht und mit den Leuten redet oder mit manchen, die da auch dabei waren. Und genau, da werde ich nachher noch mehr zu sagen. Aber auf jeden Fall nur schon mal, die Rote Zora hat sich sozusagen im Kontext der revolutionären Zellen gebildet und war auch über einige Jahre hinweg innerhalb von diesem Netzwerk aktiv und hat sich dann irgendwann abgespalten, weil sie gesagt haben, irgendwie gibt es hier immer noch so eine gegenderte Arbeitsteilung. Wir machen so die Frauenthemen und die anderen machen die allgemeinen Themen und das funktioniert für uns nicht. Genau, aber dann würde ich einfach wahrscheinlich an dem Punkt ein bisschen näher auf die Rote Zora eingehen und weg von dieser langweiligen Tabelle und ein bisschen über konkrete Dinge reden. Ist ja dann, ihr habt irgendwelche Fragen bis jetzt? Nein? Okay, dann gehe ich etwas weiter. Also vielleicht muss man bei der Roten Zora anfangen mit dem Namen. Ich weiß nicht, hat jemand das Buch Die Rote Zora und ihre Bande gelesen? Ja, ein paar. Das ist eigentlich echt ein cooles Buch. Und der Name Rote Zora ist einerseits angelehnt an dieses Buch und ist andererseits natürlich auch, hat die gleichen Kürzel wie die revolutionären Zellen, also zeigt auch irgendwie, dass die Gruppe da ihre Wurzeln sieht, die Rote Zora. Und das Zitat, was ihr da seht, das ist aus einem der wenigen sozusagen öffentlichen Statements der Roten Zora. Das ist auch immer eine interessante Frage, wie Gruppen dann halt kommunizieren, so mit der Linken oder einfach auch mit der Welt darüber hinaus. Und die Rote Zora hat natürlich viel so Bekennerschreiben und Flyer produziert, aber dann eben auch einmal ein selbstgemachtes Interview an die Zeitschrift, die feministische Zeitschrift Emma geschickt. Nicht unbedingt jetzt so das Klientel, aber auf jeden Fall wurde das publiziert und es ist auch bis heute eine der wenigen Erklärungen der Gruppe, die viele Leute dann halt kennen, weil sie gesehen, ah ja, okay, das war in der Emma damals. Genau, und da sagen sie eigentlich, es ist für sie so eine Art weiblicher Robin Hood, die Rote Zora. Genau, lesen könnt ihr es eigentlich selber. Aber was eben sehr, sehr wichtig und sehr spannend ist, ist, dass sie hier schon eine explizit feministische Perspektive entwickeln und sagen, eigentlich müssen wir als Frauen noch viel mehr kämpfen, weil wir nicht einfach, nicht einfach so leben können, wie wir es wollen und weil alles, was hier so als Rechte bezeichnet wird und als Gesetze, grundsätzlich gegen uns ist. Und radikaler Frauenkampf und Gesetzestreue, das geht nicht zusammen, war ihr Statement. Und was interessant ist, ist, dass so die Position der Roten Zora in der Geschichte der deutschen Frauenbewegung überhaupt keine Rolle spielt eigentlich. Das ist eine Fußnote in manchen Büchern, aber meistens ist es überhaupt nicht erwähnt. Und das ist spannend eigentlich, weil das hat viel mit der Wahrnehmung von Militanz zu tun, als was Linksterrorismus ist. Und Feministinnen, die damit nichts zu tun haben wollen, die halt so auf der guten Seite sind nichts machen, was das Gesetz bricht. Und was interessant ist daran ist, finde ich jetzt als jemand, der schon lange in England ist, dass die Diskussion da total anders ist. In England redet man viel über feministische Militanz, zum Beispiel über die feministische Militanz der Suffragetten. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Da gab es ja Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich viele Aktionen. Ich habe nur so ein paar Bilder zusammengeschnippelt, damit ihr davon Eindruck bekommt. Also damals ging es um das Wahlrecht für Frauen. Das sieht man ja auch auf den Plakaten ziemlich gut. Und es gab ziemlich große Proteste. Es gab aber auch Aktionen ganz unten rechts. Könnt ihr sehen, wie Frauen mit so einem eingeschlagenen Fenster posieren. Das war halt auch so eine Aktion, dass man in London und anderen großen Städten einfach Fenster eingeworfen hat. Es gab Hungerstreiks und es gab auch Anschläge auf Kunstwerke. Also zum Beispiel das da oben, das ist die Wache der Venus in der National Gallery. Und die wurde von einer Suffragette mit einem Messer attackiert und war danach wirklich Müll bereit. Und was interessant ist halt, dass das heute mittlerweile total etabliert ist in Großbritannien. Also das haben Kinder, lernen das in der Schule so. Man lernt irgendwie über das Frauenwahlrecht und dann lernt man auch, dass es da halt Gruppen gab, die dafür dann Politiker Häuser in Brand gesteckt haben oder sich vor das Heer vom König geworfen haben oder solche Aktionen gemacht haben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil in Deutschland ist es nichts, was ich jetzt irgendwann mal in der Schule gelernt habe. Dass es halt auch so unterschiedliche Protesten, Kampagnenformen gab, gerade in feministischen Kontexten. Und man muss vorsichtig sein, wenn man es nicht direkt so vergleichen kann, weil das Forgetten hat dieses klare Ziel von, eigentlich ein sehr liberales Ziel von gleichen Wahlrechten. Und manche von denen sind dann auch im Ersten Weltkrieg wirklich auf eine faschistische Bahn geraten. Also die waren politisch ganz anders unterwegs als die Rote Zora und militante Feministinnen, die ich mir angucke in den 70er Jahren. Aber auf jeden Fall haben die expliziten militanten Feminismus gefordert. Und das ist halt ganz spannend, wenn man sich das dann anguckt, dass es in Deutschland ziemlich viel später passiert ist. Genau, und dann habe ich gedacht, es ist halt echt schwer zu dem Thema zu schreiben eigentlich, weil man sich direkt in diese Diskussion begibt von, okay, hier ist der Linksterrorismus, hier ist der Aktivismus oder hier ist der Feminismus und hier ist die Linke. Und auch unterscheidet zwischen Gewaltformen oder gewalttätigen Aktionen und friedlichen Aktionen. Und diese Unterscheidungen sind natürlich immer ziemlich problematisch und haben viel mit den historischen, politischen Kontexten zu tun, in denen man sich bewegt. Und deswegen habe ich halt eigentlich damit angefangen, erstmal feministische Militanz zu definieren, so wie ich das dann verwenden kann, wenn ich mir konkrete Kampagnen angucke in den 70ern, 80ern. Und genau, das ist die Definition, mit der ich arbeite. Das Buch, das war jetzt, also das englische Buch, was ich geschrieben habe letztes Jahr, das ist jetzt, liegt in meiner ersten Übersetzung vor, aber die ist leider nicht so gut geworden. Und dann hätte ich die überarbeiten sollen, aber war schwanger und mir war kotzübel, also immer noch schwanger, aber mir war total schlecht die ganze Zeit. Und habe es einfach nicht gepackt, mich dann abends hinzusetzen und mich dann mit dieser Übersetzung rumzuschlagen. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt gelistet auf Amazon als Mai-Erscheinung oder so. Würde wahrscheinlich eher eine September-Erscheinung werden. Genau, aber das ist im Prinzip aus diesem Buch, was sich halt mit unterschiedlichen feministischen Kampagnen beschäftigt und mit Militanzdiskussionen in diesem Kontext. Und in dem Kontext verwende ich eben diese Definition, weil sie mir erlaubt, eigentlich so ein ganzes Spektrum von unterschiedlichen Taktiken anzugucken und zu schauen, wie die miteinander interagiert haben. Und nicht zu sagen, hier sind die Guten und hier sind die Schlechten oder hier sind die Gewalttätigen und hier sind die Friedlichen, sondern eben das sozusagen ein bisschen komplexer zu sehen. Und auch dann zu merken, dass es total unterschiedliche Akzeptanzlinien gab für zum Beispiel gewalttätige Formen des Protests. Wenn es zum Beispiel um Gewalt gegen Frauen ging in der deutschen Frauenbewegung, da waren viele Leute der Meinung, klar muss man sich da auch mit Gewalt zur Wehr setzen. Das ist vollkommen offensichtlich. Auch Leute, die eher so konservative Feministin sind. Während bei anderen Themen haben sich die Diskussion ganz anders entwickelt. Und genau, da dachte ich, ich gebe euch vielleicht ein Beispiel einfach. Ein ganz konkretes und ein wichtiges Beispiel. Und einer der mobilisierenden Faktoren so in den 70er Jahren für feministische Gruppen war der Abtreibungsparagraf 218. Genau, und ich dachte vielleicht, das ist auch was, womit sich ein paar von euch schon auskennen, aber ich bringe ein paar Facts rein, bevor ich dann über die militanten Aktionen rede. Also die Geschichte des Paragraphs 218, den kann man eigentlich zurückverfolgen bis ins 19. Jahrhundert. Und ich glaube, ich habe auch, ich verspreche, das ist das einzige Zitat aus dem Reichsstrafgesetzbuch, was ich mitgebracht habe. Das ist halt krass, weil es im Prinzip ein Gesetz von 1871 ist, was dann halt einfach ganz klar gesagt hat, dass die Abtreibung für die Leute, die es an sich machen und die Leute, die ihnen dabei helfen, in der Freiheits- oder Geldstrafe resultiert. Und was interessant ist, in der NS-Zeit wurde dieser Paragraph sozusagen der rassistischen Ideologie der Nazis angepasst. Aber danach ist man in der BRD im Prinzip wieder zum Gesetz von 1871 zurückgekehrt. Also das war natürlich was viele Leute echt schlimm fanden und was dann in den 60ern und 70ern auch zu ziemlich viel Protest geführt hat. Also die DDR hat sich da schneller zu einem liberalen Abtreibungsgesetz bekannt als die BRD. Und es gab natürlich auch schon immer richtig viel Protest gegen dieses Gesetz, schon in der Weimarer Republik. Aber in der BRD ist es zum einen der großen oder das große Mobilisierungsthema in der Frauenbewegung geworden in den 70er Jahren. Und die erste große Protestaktion, die es da in dem Kontext gab eigentlich und die auch wirklich bewusst mit dem Gesetz gebrochen hat, war eine, die habt ihr vielleicht auch schon in irgendwelchen Geschichtsbüchern gesehen. Das war Alice Schwarzer, die nach einem französischen Beispiel dann gesagt hat, okay, wir würden gerne, wir bekennen uns dazu, eine Abtreibung gehabt zu haben, was natürlich dann im Prinzip ein offenes Statement war, wir haben das Gesetz gebrochen und dann den Staat dazu zwingen, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, wie ernst meinen wir es mit diesem Gesetz und verfolgen wir diese Leute oder nicht? Und es gab da ziemlich viel internationale Unterstützung für. Da waren auch einige Schauspieler und Models dabei. Die kennt man vielleicht heute nicht mehr so. Aber es waren auch ganz normale Leute. Es gab auch viele andere Aktionen, zum Beispiel organisierte Busreisen in die Niederlande, wo Abtreibung legal war. Und das sind eigentlich so alles Aktionen, die man schon als militant verstehen kann, weil sie halt auch bewusst einen konfrontativen Ansatz wählen und sagen, wir versuchen nicht einfach das Gesetz zu reformieren, sondern wir stellen uns dagegen und wir konfrontieren Autoritäten. Und erstmal sah es dann auch so aus, als ob das funktioniert, als ob es eine Reform geben würde. Da haben sich Leute natürlich sehr gefreut, aber dann gab es die CDU und die CSU, es ist ja kein neues, kein altes Problem, ist ja immer noch so, die haben gleich nachdem das, eine Reform beschlossen wurde, 1974 im Bundestag, eine Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch diese Reform für nichtig erklärt. Und das war im Prinzip das Urteil, das haben die dann im Februar 1975 getroffen. Und ich habe das wichtige, oder meiner Meinung nach wichtige, gehighlightet. Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden. Also das war dann im Prinzip so ein brutales Ende zu diesem Versuchen, das Gesetz zu reformieren oder im Prinzip eine wirklich dramatische Änderung zu erzielen. Und es ist halt spannend, weil das war so wirklich der Punkt, wo dann es zu ersten gewalttätigen Anschlägen gekommen ist. Also auch Aktionen, die die Akteuren, die daran beteiligt waren, selbst als gewalttätig bezeichnen können. Und das war an einem Punkt, wo halt alle anderen Versuche im Prinzip erschöpft waren. Und was halt interessant ist, ist, dass diese Aktionen nirgendwo erwähnt sind in den ganzen Geschichten der deutschen Frauenbewegung. Deswegen dachte ich, ich erwähne die kurz hier und heute. Also viele haben das dann eben tatsächlich als so ein Beweis dafür gesehen, dass radikaler Frauenkampf und Gesetzestreue nicht vereinbar sind. Und da haben auch Frauen dazu gehört, die damals in den revolutionären Zellen organisiert waren. Und die haben dann unter dem kreativen Namen Frauen der revolutionären Zelle den ersten feministischen Bombenanschlag ausgeübt. Und dieser Bombenanschlag richtete sich gegen ein niegelnagelneues Besucherzentrum des Bundesverfassungsgerichts. Das war damals so die Mode, die architektonische Mode. Das war eben ein neues Gebäude und man wollte zeigen, wie transparent und modern Demokratie in Deutschland ist. Und hat im Prinzip dieses Besucherzentrum geschaffen. Das war ein Teil des Gebäudekomplexes in Karlsruhe. Und ihr könnt sehen, das ist ziemlich viel Beton und es ist auch sehr viel Glas. Und es war den ganzen Tag offen. Und da sind dann die Leute im Prinzip rein, diese Gruppe, und hat an so Stahl, so Stahlsäulen zwei Bombensätze angebracht mit Timern, die dafür gesorgt haben, dass es halt zu einem Zeitpunkt explodiert, wo es sehr wahrscheinlich war, dass niemand im Gebäude ist. Natürlich kann es immer noch sehr wahrscheinlich sein. Das ist eine andere Frage, über die wir nur reden können. Das war das Resultat, das kann man da nicht so wirklich gut sehen. Und auch die kreative Headline seht ihr schon, Frauen haben die Bomben geworfen. Das war dann das Wichtigste anscheinend daran, das hervorzuheben. Und da kam dann auch ein Bekennerschreiben und da hat die Gruppe halt dann erklärt, nicht um die Verfassung gegen das Verfassungsgericht zu schützen, wie Herr Abendroth meint, also Abendroth, ja der linke Denkerkritiker, sondern um uns vor der Verfassung zu schützen. Eine Verfassung, die den legalen Rahmen liefert für die tagtägliche Ausbeutung, Zermürbung und psychische Zerrüttung von Millionen Frauen und Männern. Eine Verfassung, die Frauen illegalisiert, viele in den Tod treibt, wenn sie sich nicht von der Ärzte- und Richtermafia ihre Sexualität, den Umgang mit, ihrem eigenen Körper, die Zahl ihrer Kinder vorschreiben lassen. Und also das war dann schon eine ganz klar feministisch, aber auch ja, relativ anarchistische Position, wo sie gesagt haben, diese ganze Verfassung ist für uns das Problem und nicht nur, dass wir hier eine kleine Reform wollen. Und interessant ist, es gab dann auch so eine Art Solidaritätsaktion von ein paar Genossen in den revolutionären Zellen. Das ist ein Beichtstuhl im Bamberger Dom. Da wurde ein kleines Feuer gelegt und das war so unprofessionell, dass dann die Polizei in Schulen gegangen ist in Bayern und Physiklehrer verhört hat und gefragt hat, haben Sie vielleicht irgendeinen Schüler, der auffällig ist und der unter Umständen die Fähigkeiten haben könnte, einen einfachen Brandsatz zu machen? Also das war tatsächlich eine sehr stümperhafte Aktion, aber sie wurden trotzdem nicht erwischt. Sie haben halt damit auch Aufmerksamkeit darauf lenken wollen, dass die katholische Kirche natürlich auch eine große Rolle spielt, wenn es um die Abtreibungsgesetzgebung ging, damals in Deutschland. Dann nach diesem Anschlag, also aufs Bundesverfassungsgericht, gab es erstmal ein paar Jahre nichts. Und dann gab es den nächsten Anschlag im April 1977, der sich auch gegen eine Institution gerichtet hat, die sie mit dem Abtreibungsverbot verbunden haben. Das war die Bundesärztekammer. Und da dachte ich, das zeige ich euch mal, das Bekennerschreiben aus dem Archiv. Das ist im Prinzip der erste Kontext, in dem der Name Rote Zora auftaucht. Frauen, erhebt euch und die Welt erlebt euch. Das war damals auch ein ziemlich großer feministischer Slogan. Ziemlich anders geschrieben so als die Statements der RAF, definitiv so ein bisschen einfacher zu verstehen, keine Theoriereferenzen, keine Lenin, Mao und sonstigen Referenzen da drin, aber schon auch ziemlich militant. Man sieht dann ja auch im Prinzip, dass sie am Ende sagen, die Schweine haben Namen, Frauen, sucht euch die Adressen, zum Beispiel in Telefonbüchern, sehr offener Hinweis, Frauen denkt an Altnazis. Severin war damals der Vorsitzende der Bundesärztekammer und dem haben sie dann noch ein kleines Gedicht geschrieben. Das habe ich da auch nochmal etwas vergrößert. Es schützt dich keine Mauer, wir liegen auf der Lauer. Die roten Zoras werden trainieren und auch dir die Fresse polieren. Der Reim ist ein bisschen erzwungen jetzt, aber das Auto flambieren, den Garten sezieren, die Villa demolieren. So, und dann halt die meisten Schreiben sind auch unterschrieben, gründet eure eigenen Banden, großen Kuss, die rote Zora. Und da war eben auch zum ersten Mal wieder, da war zum ersten Mal dieses Logo der roten Zora auf diesem Schreiben. Und das ist natürlich schon eine Zeit, in der es wirklich ziemlich heftig zuging. 1977, dann auch der deutsche Herbst. Und derzeit haben viele feministische Gruppen sich auch öffentlich sehr kritisch gegenüber der RAF und anderen bewaffneten linken Gruppen geäußert. Zum einen hat es damit zu tun, dass es so eine Art allgemeinen Feminismusverdacht gab. Also es gab ganz viel Medienberichterstattung über Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof und andere RAF-Frauen. Es gab immer diese Idee, dass es ein Exzess der Frauenemanzipation. Also wenn Frauen einmal anfangen, für sich selber zu denken und so, dann führt das eigentlich schon automatisch dazu, dass sie dann irgendwelche Gruppen gründen und Sachen in die Luft jagen. Und das fanden dann viele feministische Gruppen wichtig, sich davon zu distanzieren und zu sagen, nee, also diese Frauen sind keine Feministinnen, die behaupten das nicht von sich und wir behaupten das nicht von denen und wir machen ganz andere Sachen. Und das hat wirklich auch so ein bisschen zu so einer dichotomischen Unterscheidung geführt. Und tatsächlich war da die Rote Zora die einzige Gruppe, die sich da ganz anders positioniert hat, die gesagt hat, wir sind feministisch und wir sind militant. Aber das war natürlich nicht unbedingt der Ton der Zeit und deswegen fanden Feministinnen sie zu gewalttätig und vielleicht viele in der militanten Linken zu feministisch. Und trotzdem gab es auch schon in den 70er Jahren eigentlich Aktionen, die andere Gruppen wirklich gut fanden in der feministischen Bewegung von der Roten Sora. Da könnte ich jetzt jede Menge Beispiele geben, mache ich aber nicht, weil es damit zu viel wird. Also zum Beispiel hat die Gruppe eine Serie von Anschlägen gegen Sexshops ausgeübt in 1978. Also relativ einfach, so mit Stinkbomben und so kleinen Brandsätzen. Und sie haben halt auch viele Videos geklaut. Ich glaube, das waren damals noch VHS-Videokassetten wahrscheinlich. Und Reizwäsche in Köln und haben angeblich einen Sachschaden von 200.000 Mark hinterlassen. Und niemand hat damals vermutet, dass es Feministinnen waren. Ich glaube, die Polizei hat in andere Richtungen ermittelt. Ich dachte, es ist vielleicht interessant, nochmal ein anderes Beispiel zu diskutieren, was eventuell auch relevant ist für so Diskussionen heute. Und das war ja auch so einer der Punkte, die du schon angesprochen hattest, Jonas. Weil es gibt immer wieder diese Frage, was können wir eigentlich heute daraus lernen? So. Und ich finde diese Frage echt schwer und habe da auch noch nie das Gefühl gehabt, ich kann darauf antworten. Aber die ist zum Beispiel jetzt auch wieder in Berlin, ich war auf dem linken Buchladen und habe da das Buch vorgestellt und da kam dann auch so eine Frage irgendwie, ja und was können wir heute daraus lernen aus dem Publikum? Und da hat jemand anders im Publikum eine gute Antwort gehabt, also die teile ich dann noch später mit euch. Aber bevor ich dann vielleicht eben über diese Anschlagsserie aus den 80ern rede, die ich besonders interessant und relevant finde, dachte ich, ich gebe euch mal einen kleinen Überblick über die Sachen, die Rote Zora so gemacht hat in dieser Zeit. 70er, 80er, das ist ja sonst ein ziemlicher Sprung. Das ist leider auch wieder in Englisch, aber nur um euch einen Überblick zu geben, also die Gruppe hat mehr als 40 Anschläge ausgeführt. Da wurden nie Leute bei getötet oder verletzt, aber die haben wirklich enorm hohen Sachschaden angerichtet. Also ich habe versucht, das so ein bisschen zusammenzurechnen. Es ist sehr schwer, weil man da natürlich keine festen Angaben findet, aber es sind im zweistelligen Millionenbereich auf jeden Fall dieser Sachschaden. Und was eben auch spannend ist, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, ist halt, dass sich die Themenbereiche der Roten Zora eigentlich auch entwickelt haben mit den Themenbereichen in feministischen Diskussionen. Also da seht ihr dann irgendwie in den 70er Jahren war wirklich die Abtreibungskampagne ziemlich wichtig, der Paragraph 218. Aber dann in den 80er Jahren ging es viel um die Pharmaindustrie, ging es um Gentechnik, genau. Also Gentechnik war ein ziemlich wichtiges Thema. Aber auch Technologie, also zum Beispiel Computer, die Auswirkungen von Technik im Arbeitsfeld und wie das vor allem dann auch Frauen auf dem Arbeitsmarkt betrifft. Und Genetik und Reproduktionstechnik war auch noch eine wichtige Thematik für die Rote Zora. Aber man sieht auch immer mal wieder, dass es so andere Aktionen gab, wo sie dann mit anderen Gruppen zusammengearbeitet haben, wo es zum Beispiel um Asylgesetzgebung gab oder um Abschiebung und um andere Themen. Brandanschlag heißt das. Genau. Also man sieht auch, dass eigentlich die Rote Zora vor allem Bombenanschläge und und Brandanschläge ausgeübt hat. Und da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Die haben eine recht spezielle Technik entwickelt, die halt solche Wecker einer bestimmten Marke und eines bestimmten Baus verwendet hat, um dann diesen Zeitzündungsmechanismus zu aktivieren. Und das ist dann später ein Problem geworden. Aber auch dazu gleich noch ein bisschen. Ja, super, gute Frage, sorry. Ich hätte es eigentlich gerne noch alles übersetzen wollen, aber dann. Ja, und ich bin auch nicht so perfekt vorbereitet gewesen, wie das optimal ist. Wenn wir noch Zeit haben und ihr noch nachher für ungefähr 10 Minuten, dann würde ich noch über diese Sache aus den 80ern reden, weil das war eigentlich so die Aktion, die am meisten Öffentlichkeit geschafft hat für die Rote Zora und die ich auch immer noch ziemlich spannend finde, aus heutiger Perspektive. Und das ist jetzt dieses Slide. Die nächste kommt jetzt ein bisschen als ein Schock wahrscheinlich. Die sieht jetzt, das ist Adler, der Kleidungskonzern. Und die Art und Weise, wie Adler heute Kunden ansieht. Adler war einer der ersten Bekleidungskonzerne, der fair gehandelte Biobaumwolle verarbeitet. Und schreibt auf der Website, und jetzt zitiere ich es von der Adler-Website, als eine der ersten Textil-Einzelhandelsketten hat Adler ein Zeichen für einen fairen Handel gesetzt. Da Teile der Textilbranche unter dem Ruf leiden, unter unmenschlichen und ungerechten Bedingungen zu produzieren, hat sich Adler entschlossen, sich der Fairtrade-Initiative anzuschließen. Damit möchte das Modeimperium Adler sein Bewusstsein für seine soziale Verantwortung auch nach außen hin kundtun. So präsentiert sich halt diese Firma heute und es ist echt spannend, weil die haben dann auch so eine Geschichte auf ihrer Website und da erwähnen sie natürlich nirgendwo die schlimmen Produktionsverhältnisse in ihren eigenen Firmen. Also es wird halt dann immer so hingestellt als, okay, die Baumwolle, die ist alles fair gehandelt und so. Aber was dann damit passiert, ist nochmal eine andere Frage. Und sie erwähnen halt auch nicht, dass es Streikwellen, Suizidversuche von Mitarbeiterinnen und eben Anschläge gegen 10 bis 15 Adlermärkte gab in der Unternehmenschronik. Und das, dachte ich, ist jetzt vielleicht das, worüber ich noch kurz rede, weil es echt eine spannende Kampagne war. Und die ging eigentlich damit los, dass 1986 die koreanische Frauengruppe in Berlin einen Brief bekommen hat. Und es war ein Brief von südkoreanischen Arbeiterinnen, die haben in einer Fabrik gearbeitet, also in einer Kleidungskonzernfabrik, die Flair Fashion hieß. Es gab damals eine Freihandelszone in Südkorea. Und einige große Konzerne aus den westlichen Ländern, also in dem Fall aus der BRD, haben halt diese günstigen Produktionsverhältnisse für sich nutzen wollen und haben dann sozusagen da diese Fabrik gekauft. Das heißt, Adler war sozusagen der Alleinbesitzer dieser Fabrik und haben da auch wirklich ordentlich produziert. Also dann in den 80er Jahren war fast 80% von diesen Adler-Klamotten made in Korea. Und in diesem Brief an die koreanische Frauengruppe haben eben Arbeiterinnen darüber geredet, wie beschissen die Situation vor Ort ist, wie schwierig ihr Leben ist, dass sie halt ultra lange arbeiten müssen, dass sie keine Pausen bekommen, dass sie nicht versichert sind auf der Arbeit, dass sie sexuell belästigt werden vom deutschen Management und dass sie versuchen, sich zu organisieren vor Ort, aber dass das halt total brutal niedergeschlagen wird im Prinzip von Adler, aber auch von den lokalen Autoritäten. Und sie haben im Prinzip dann in diesem Brief gesagt, wir bitten euch um schwesterliche Hilfe. Und dann haben diese Frauen das übersetzt und erstmal rundgeschickt an alle möglichen Organisationen, von denen sie sich vorstellen konnten, dass sie vielleicht auch irgendwie Mitgefühl haben oder sich politisch dafür interessieren könnten. Und das war damals echt spannend, weil da haben sich ziemlich viele Leute dann engagiert in dieser Kampagne. Und das waren dann linke Organisationen, linke Gruppen, Dritte Weltgruppen, Gewerkschaften, aber auch christliche Organisationen und die Frauengruppe Terre de Femmes, die damals erst so als Unigruppe aktiv wurde. Und dann haben die ziemlich viel in Gang gesetzt. Die haben angefangen, Petitionen zu schreiben, haben angefangen, sich so vor diese lokalen Adler-Supermärkte, diese Kleidungsmärkte zu stellen und zu sagen, hey Leute, geht's an mich rein? Oder redet erst mit uns darüber, wir müssen uns einsetzen, dass die Arbeitsverhältnisse da besser werden. Haben auch versucht, da irgendwie mit Adler ins Gespräch zu kommen, mit dem Management. Und es gab auch ein paar Treffen wohl. Aber Adler hat sich ja einfach gedacht, naja, okay, irgendwann wird das schon wieder vorübergehen. Das Thema wird auch wieder in Vergessenheit geraten. Also die haben im Prinzip nichts gemacht. Die haben weiterhin diese Arbeiterkämpfe ziemlich brutal unterdrückt in Südkorea und haben in Deutschland einfach abgewartet, bis diese Publicity-Welle vorbeigeschwappt war. Aber das ist dann eben nicht passiert. Also diese Gruppen sind alle wirklich über Monate und auch Jahre teilweise aktiv geblieben, weiter an dem Thema, haben versucht, Kontakte zu knüpfen mit Gruppen in Südkorea und direkt die Leute da zu unterstützen. Und am 21. Juni 1987, also es gab dann auch wirklich viele Workshops zu dem Thema in allen möglichen politischen Kontexten, vielleicht jetzt mit dem Polizeigesetz, Und an einem Workshop haben dann wohl auch Mitglieder der Roten Zora teilgenommen und von dieser Sache erfahren und haben dann am 21. Juni 1987 versucht, einen Bombenanschlag auszuüben auf den Firmensitz in Haibach von Adler. Und da haben sie dann auch schon eine längere Erklärung vorbereitet, in der sie halt sagen, dass sie diese Lohnsklaverei eben als Sexismus und Rassismus verstehen und dass es wichtig ist, dass man sich dagegen wehrt, auch wenn natürlich so billige Produkte schon auch vorteilhaft sind für Leute in Deutschland, weil sich dann viele Leute Klamotten leisten können, die das sonst vielleicht nicht können. Also es ist eine heftige, komplizierte Diskussion gewesen. Aber diese Bombe ist nicht hochgegangen, also da ist dann gar nichts passiert und da gab es erstmal keine große Diskussion zu. Und dann hat die Gruppe im August nochmal nachgeliefert. Da haben sie dann Brandsätze in Adlermärkten in Bremen, Hamburg, Oldenburg, Isernhagen, Holzwickende, Kassel, Neuss, Aachen und Frankfurt gelegt. Das ist ein kleiner Auszug, eine Karte aus dem, also Teil vom Bekennerschreiben wurden in Taz veröffentlicht. Und in 8 von diesen 9 Märkten, wo sie Brandsätze gelegt haben, kam es dann in den späten Abendstunden am Wochenende auch zu Bränden. Und diese, ich weiß nicht, ob jemand schon mal an einem Adlermarkt war von euch. Ich musste mir das beschreiben lassen. Das sind so ganz große Flächen im Prinzip mit sehr wenig Mitarbeiterinnen, die da arbeiten. Und halt so ganz vielen Grabbelflächen und dann überall halt Klamotten. Also im Prinzip ist es vollkommen unmöglich, da Kontrolle drüber zu behalten, über diese großen Flächen. Und es ist sehr einfach für Leute, da irgendwo in eine Jacke einen Brandsatz zu stecken. Und das war eben das, was diese Frauen gemacht haben. Auch wieder mit diesem Zeitzünder, mit diesen Bäckern. Und dann gab es in acht Adlermärkten eben in diesen, am Wochenende in späten Abendstunden so große Brände. Adler hat dann behauptet, dass diese Brände, also die, nicht nur die Brände, sondern auch die haben dann so die Sprenkelanlagen ausgelöst. Und Adler behauptet, dass diese Schäden 30 bis 35 Millionen D-Mark waren. Also es kann auch sein, dass sie damit irgendwie mehr Geld von der Versicherung bekommen wollten, aber auf jeden Fall ist es natürlich schon eine große Dimension, die man sich da vorstellen muss. Und was halt interessant ist, ist, dass es da nicht aufgehört hat, sondern es gab dann am 11. September noch einen weiteren Anschlag von einer Gruppe, die sich die Amazonen genannt hat, in Berlin. Die haben dann auch nochmal sowas Ähnliches gemacht. Und dann gab es immer mehr Gruppen. Ich habe jetzt gerade, als ich in Berlin einen Talk gegeben habe, noch von einer Gruppe gehört, die heißt die Furien. Also die haben auch alle recht ähnliche Namen sich gegeben. Und haben im Prinzip versucht, den Druck auf Adler zu erhöhen. Und interessanterweise hat dann die Adlerführung erklärt, also in einer recht überraschenden Erklärung gesagt, dass sie sich der Gewalt beugen, weil sie Angst haben vor weiteren Anschlägen und dass sie alle Forderungen der koreanischen Arbeiterinnen akzeptieren. Und das ist natürlich dann ein krasser Schritt gewesen. Die Polizei fand das ganz schrecklich damals, weil man damit halt dann solche Sachen ermuntern würde. Aber es gab auch wirklich sehr heftige Diskussionen in der Solidaritätsbewegung, weil sich viele Leute, die da halt jahrelang schon irgendwie sich engagiert haben, die hatten das Gefühl, dass da jetzt eine militante Gruppe daherkommt und das Ganze hijackt, im Prinzip, dass die ihr Ding machen und auf einmal geht es nur noch um die Anschläge, es geht gar nicht mehr um die eigentlichen Probleme in der Fabrik, es geht wirklich um Terrorismus und Gewalt und dass das wirklich von der eigentlichen Situation ablenkt. Eine andere Kritik war, dass es eben keine Kommunikation gegeben hat mit den Arbeiterinnen, also dass die Rote Zora jetzt nicht einen Brief geschrieben hat, hey, wir wollen hier gerne ein paar Brandsätze legen, findet ihr das okay oder nicht? Ist, kann man sich ja vorstellen, aber trotzdem ist es natürlich ein Problem, wenn dann halt eine Gruppe sagt, wir machen das und wir denken, dass das jetzt passieren muss und es da keine Kommunikation gibt mit den anderen Gruppen. Aber zunächst hat es auf jeden Fall Erfolg gehabt und es gab auch echt viele Gruppen, gerade in der autonomen Bewegung, die das super fanden, die dann halt echt so gefeiert haben und gesagt haben, es ist total toll, das zeigt einfach, dass wenn viele unterschiedliche Gruppen zusammen Druck ausüben, dass sich dann was ändert und dass man da wirklich was draus lernen kann. Und es ist trotzdem aber so, dass man halt jetzt nicht wirklich sagen kann, dass es ein Happy End war, weil Adler halt ein paar Jahre später seine Produktionsstätten verlagert hat in ein billigeres Land. Also das war dann praktisch eher ein Short-Term-Victory. Und es gab auch eine riesen Repressionswelle im Dezember 1987, weil dann, glaube ich, auch der Druck auf die staatlichen Behörden so groß war, dass sie jetzt im Prinzip seit 10 Jahren es mit einer Gruppe zu tun hatten, die wirklich erheblichen Sachschaden ausgeübt hat und als terroristische Organisation klassifiziert wird, aber dass sie immer noch keine Ahnung hatten, wer das ist oder mit wem sie es da zu tun haben. Und dann haben sie angefangen zu fahnden, und zwar sehr intensiv. Es gab viele Hausdurchsuchungen, aber es gab auch eine gezielte Fahndung nach einem Wecker. Und hier kommt jetzt wieder dieser Wecker ins Spiel. Das ist einer der Wecker, die dann als Beweisstück verwendet wurde in einem Verfahren gegen jemanden. Da hat jemand, das müsst ihr euch erstmal vorstellen, vom BKA, erst haben sie alle diese Wecker aus allen Uhrengeschäften in Deutschland konfisziert. Und dann haben sie diese Uhrengeschäfte mit Videos ausgestattet, mit Videokamerasystemen, und haben diese Wecker zerlegt, bis aufs letzte Detail. Das waren wahrscheinlich ja irgendwelche Praktikanten beim BKA oder so. Und dann haben sie, ihr seht da das Ziffernblatt, das kann man umdrehen, das ist aus Metall, und da haben sie Nummern eingraviert, sodass sozusagen dann jeder Wecker individuell getaggt war mit einer Nummer. Und dann haben sie diese Wecker wieder zurückgebracht in die Uhrengeschäft. Und dann haben sie den Leuten die Instruktion gegeben, immer wenn eine Frau kommt, die eine Uhr, also die einen Alarmwecker von der Marke Emil Sonokron kauft, dann müsst ihr diesen Videoknopf aktivieren und aufschreiben, was das für eine Nummer ist. Darüber haben sie dann versucht herauszufinden, wer diese Wecker kauft und in welchen Kontexten die verwendet werden. Und das Interessante daran war, die hatten dann zwar auch Videomaterial natürlich von Leuten, auch von Leuten, die sich hinterher dazu bekannt haben, dass sie Mitglieder der Roten Zora waren, aber weil die nicht vorher strafrechtlich erfasst waren, wussten sie trotzdem nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und die einzige Frau, die da tatsächlich wegen einem Weckerkauf lange oder länger im Gefängnis war, ist Ingrid Strobel. Und da ging es gar nicht um die Rote Zora, sondern ihr wurde unterstellt, dass sie Mitglied der revolutionären Zellen ist. Und das Einzige, was man ihr wirklich nachweisen konnte, ist, dass sie diesen Wecker gekauft hat und sie hat sich geweigert zu sagen, an wen sie den Wecker weitergegeben hat. Und dafür hat sie wirklich lange im Gefängnis gesessen. Und vielleicht ist das dann irgendwie der Punkt, wo ich dieses Kommentar wieder reinbringe. Als jemand in Berlin die Frage gestellt hat, was man jetzt aus der ganzen Sache lernen kann, hat dann jemand anders gerufen, nicht immer den gleichen Wecker kaufen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, das wäre erstmal so der Input, den ich machen würde. Und dann, denke ich, war es schon ziemlich lang geredet. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder Punkte, die ihr gerne diskutieren würdet, dann könnten wir das jetzt machen.